Willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwochmittag nach dem Kabinett, das immer am Mittwochvormittag tagt. Ich begrüße sehr herzlich Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher aller Ministerien. Und ich begrüße auch eine Gruppe von chinesischen Studierenden, die heute an der Pressekonferenz teilnehmen, sich ein eigenes Bild von der Bundespressekonferenz machen. Herzlich willkommen. Sie sind sozusagen als stille Beobachter da, stellen aber keine Fragen. Und wir beginnen, wie immer am Mittwoch, mit den Themen des Kabinetts. Herr Hebestreit.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Das Bundeskabinett hat heute die Fortsetzung zweier Auslandseinsätze der Bundeswehr beschlossen. Deutsche Soldatinnen und Soldaten sollen weiterhin an der NATO-geführten maritimen Sicherheitsoperation Sea Guardian im Mittelmeer teilnehmen und an der Mission der Vereinten Nationen in der Republik Südsudan, kurz UNMISS. Diese beiden Einsätze sollen bis 31. März 2025 verlängert werden. Und klar ist, der Bundestag muss dieses Mandat selbstverständlich noch beschließen. Sea Guardian leistet durch die anhaltende Überwachung und Lagebildaustausch einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit für die NATO im maritimen Kampf gegen den Terrorismus und zur Bekämpfung des Waffenschmuggels. Gleichzeitig steht Sea Guardian das frühzeitige Erkennen krisenhafter Entwicklungen in der Region weiterhin im Vordergrund. Das Mandat sieht einen Einsatz von bis zu 550 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr vor. UNMISS, der Einsatz gibt es bereits seit 2011, bleibt für die Stabilisierung und langfristige Entwicklung Südsudans von zentraler Bedeutung. Die Schwerpunkte des Mandats liegen auf dem Schutz von Zivilpersonen und der Unterstützung der Umsetzung des Friedensabkommens von 2018. Darüber hinaus unterstützt die zivile Komponente die Regierung Südsudans bei den Wahlvorbereitungen sowie beim Verfassungsgebungsprozess. Mit der Fortsetzung der Beteiligung an UNMISS trägt die Regierung zur Stabilisierung in Südsudan und der ganzen Region bei und damit leistet sie auch einen wichtigen Beitrag zum Peacekeeping der Vereinten Nationen. Der deutsche militärische Beitrag umfasst den Einsatz von militärischem Einzelpersonal in Führungsstäben der Mission sowie von Militärbeobachterinnen und Militärbeobachtern mit Beratungs-, Verbindungs- und Beobachtungsaufgaben. Die Obergrenze bei diesem Mandat liegt bei 50 Personen. Und dann hat das Kabinett heute außerdem einen noch wirksameren Schutz für Schwangere beschlossen, die sich durch Abtreibungsgegnerinnen und Abtreibungsgegner bedrängt sehen. Ziel der Reform oder der Änderung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes ist es, genau dieses zu erreichen. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Schwangere vor Beratungsstellen nicht mehr belästigt werden dürfen und dass Personal, zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, ebenfalls bei ihrer Arbeit nicht behindert werden dürfen. Wer dagegen verstößt, dem droht künftig ein Bußgeld. Die Länder erhalten dafür einen einheitlichen und rechtssicheren Rahmen, um sicherzustellen, dass der Zugang zu Schwangerschaftskonfliktberatung ungehindert in Anspruch genommen werden kann. Um eine bessere Übersicht über die regionale Versorgungslage zu erhalten, wird darüber hinaus die Bundesstatistik zu Schwangerschaftsabbrüchen und Meldestellen erweitert. Neben Daten von Bund und Ländern soll nun auch eine jährliche Auswertung unterhalb der Landesebene in die Statistik einfließen. Soweit mein Bericht von der heutigen Kabinettssitzung.
Vielen Dank. Dann mache ich gleich noch mit einer aktiven Ankündigung aus dem BMZ weiter. Da geht es um eine Reiseankündigung.
Ja, Entwicklungsministerin Svenja Schulze bricht heute nach Rabat, Marokko auf. Sie reist gemeinsam mit der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Staatsministerin Alabali Radovan. Im Fokus der Reise steht die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Marokko für reguläre Arbeitsmigration. Legale Fachkräftemigration soll so gestaltet werden, dass die Migrantinnen und Migranten selbst, ihre Herkunftsländer sowie der deutsche Arbeitsmarkt davon profitieren. Frau Schulze wird auf der Reise die neue Zweigstelle des marokkanischen Zentrums für Migration und Entwicklung in Rabat einweihen. Neben weiteren Projektbesuchen wird sie Gespräche mit dem marokkanischen Arbeitsminister und dem Außenminister führen.
Vielen Dank auch dafür. Dann die Frage in die Runde, gibt es Fragen zu den Kabinettsthemen oder zu dieser Reiseankündigung? Dann fange ich mal an bei Herrn Jung.
Hebestreit, gegebenenfalls Herr Kollatz, zu Sea Guardian. Können Sie uns sagen, bei wie vielen Schiffen bzw. Booten Waffenschmuggelei in den letzten 12 Monaten festgestellt wurden? Das ist ja die Aufgabe dieser NATO-Mission. Und Wie viele Schiffe und Boote wurden in den vergangenen 12 Monaten von der deutschen Marine kontrolliert?
Kann ich gerne übernehmen. Insgesamt wurden 23 Schiffe bisher im Rahmen eines sogenannten Maritime Situational Awareness Approach, so nennt sich der Fachbegriff, also mit Zustimmung der Schiffsführung kontrolliert. Das ist die wesentliche Zahl. Seit Beginn der Operation konnte insgesamt bei 37 Schiffen der Verdacht auf kriminelle Handlungen, also die insgesamt im Zusammenhang mit dem Terrorismus stehen, könnten beobachtet werden. Und diese Prüfung geht mit dem neuen Mandat dann auch zukünftig weiter.
Das heißt, von den 23 Kontrollierten im vergangenen Jahr, da wurden keine Schmuggeleien festgestellt. Und können Sie uns sagen, wie viele Seenotrettungsfälle im Rahmen von Sea Guardian in den letzten 12 Monaten durchgeführt wurden?
Ich glaube, wir haben die Frage schon mal behandelt hier. Seenotrettung ist ja etwas, was immer Verpflichtung eines jeden seefahrenden Objekts ist. Da gibt es keine Neuentwicklung.
Dann bleibe ich in dieser Reihe und mache weiter bei Herrn Jessen.
Der Kollege war schneller.
Okay, dann Herr Rinke.
Ja, nochmal eine Nachfrage zu den Kontrollen. Können Sie nochmal bitte sagen, wie die ablaufen? Diese 23 Schiffe, die kontrolliert wurden, die sind jeweils mit Einwilligung der Schiffsführung kontrolliert worden. Und was passiert oder gab es die Fälle auch, wenn sich die Schiffseigner oder der Kapitän weigern, dass die Schiffe untersucht werden?
Zu den Einzelheiten der Umsetzung vor Ort müssten Sie das operationsführende Kommando fragen. Da liegt mir nicht vor, wie die einzelnen Einsatzverfahren sind.
Aber wenn Sie eine Statistik haben, wie viele Schiffe kontrolliert wurden, haben Sie auch eine darüber, wie viele nicht kontrolliert werden konnten? Darauf zielte ein bisschen die Frage.
Darüber habe ich keine Statistik. Da müssen Sie auch bei der Mandatsführung, bei der Operationsführung nachfragen.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema, Herr Jessen?
Dann doch noch mal Fragen zur Einordnung. Erstens das deutsche Kontingent. Wie relevant ist im Rahmen der Gesamtmission der deutsche Anteil?
Ja, erheblich.
Geht's etwas genauer?
Ja, was ist da Ihr Maßstab? Weiß ich nicht.
Naja, erheblich, das kann von, ich sage jetzt mal in Prozent, von 10% bis 50% Bedeutung reichen. Also es ist wirklich eine Lernfrage. Wie erheblich? Können Sie das etwas definieren?
Deutschland ist daran interessiert, die Sicherheit auf den Seewegen zu stabilisieren und dazu beizutragen. Und insofern ist jeder Beitrag, der dort im Rahmen jeder Operation dort geführt wird, wesentlich und notwendig.
Dann eine weitere Einordnungsfrage. Die Zahl der Schiffe, die Sie kontrolliert haben, ist das in Relation zum gesamten Schiffsverkehr viel, wenig? Könnte man noch mehr machen? Müsste man noch mehr machen?
Man kann immer mehr machen, das wissen wir auch vom Fußball her. Aber hier in diesem Fall sind das die Zahlen, die ich Ihnen geben kann. Und für die Gesamteinordnung, ich habe ja nun kein Lagebild hier, das aus dem BMVG geführt werde, müssen Sie immer die operationsführende Hauptquartier fragen.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Gibt es noch weitere Fragen zum Kabinett oder zu der Reiseankündigung des BMZ? Okay, dann Herr Zabelberg als erstes. Nee, das ist falsch.
Das. Ja, ja bezüglich der Reise nach Marokko, aber vielleicht ist auch das ein anderes Ministerium zuständig. Die Niederlande, die haben aktuell eine Möglichkeit, um Flüchtlinge, die ausgewiesen werden, um die rückzuführen nach Marokko. Das war ganz lange war das nicht möglich. Ich wollte fragen, wie das für Deutschland ist, ob Deutschland mittlerweile diese Verabredungen mit Rabat hat.
Dann beantwortet das BMI.
Ja, das kann ich gerne beantworten. Die Bundesregierung hat eine Migrationspartnerschaft mit Marokko geschlossen. Die Bundesinnenministerin war ja im Oktober in Rabat, hat dort Gespräche mit der marokkanischen Regierung genau darüber geführt, mit den zwei Teilen, die legale Migration in den deutschen Arbeitsmarkt zu fördern, Qualifizierung zu fördern, Ausbildung zu fördern, Fachkräftezuzug zu fördern. Das ist ja auch das, worüber die Kollegin vom BMZ gesprochen hat bezüglich der jetzt anstehenden Reise von Frau Schulze. Und auf der anderen Seite Rückführungen nach Marokko von marokkanischen Staatsangehörigen, die kein Aufenthaltsrecht, kein Bleiberecht in Deutschland haben, zu erleichtern. Da geht es um Papiere, da geht es um schnellere Verfahren und darum, dass die tatsächlich zurückgenommen werden. Und beides ist Teil der Vereinbarung. Dazu war jetzt auch der Sonderbevollmächtigte für Migrationsabkommen, Herr Stamp, in Marokko gestern und hat sozusagen über dieses Abkommen nochmals gesprochen. Dazu gab es ja auch Meldungen und das gibt es und die Zusammenarbeit läuft auch.
Vielleicht Zusatz, also diese Reise, die war mir bekannt von Oktober, aber gibt es da mittlerweile, gibt es schon Zahlen, von, dass es da tatsächlich erfolgt ist, die Rücknahme?
Also die Zahlen müssten wir nachliefern. Es gab auch schon vorher Rückführungen nach Marokko, nur nicht in dem Ausmaß, wie wir uns das gewünscht hätten. Da ging es ja darum, das dann praktisch zu beschleunigen, zu vereinfachen. Ob wir schon neue Zahlen haben, kann ich nicht versprechen. Aber wenn wir welche haben, reichen wir die gerne nach.
Bleiben wir bei diesem direkten Thema und ich bin bei dem Kollegen in der Mitte.
Ja, Meurer vom ARD Hauptstadtstudio. Herr Kall, könnten Sie noch mal ausführen, wie genau sozusagen diese Rücknahme oder die Reduzierung Ihrer regulärer Migration in diesem Abkommen geregelt ist? Betrifft das tatsächlich nur Marokkaner oder auch Menschen, die über Marokko nach Europa eingereist sind?
Das betrifft primär marokkanische Staatsangehörige. Da geht es ja darum, dass jeweils die Herkunftsländer ihre Staatsangehörigen zurücknehmen, wenn sie kein Bleiberecht in Deutschland haben. Das ist immer ein Teil der Migrationszusammenarbeit, die wir vereinbaren, wenn wir mit Ländern verhandeln. Und wie gesagt, auf der anderen Seite die qualifizierte Zuwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt, gerade in Bereichen, wo wir das dringend brauchen. Das sind immer die zwei Seiten von Migrationspartnerschaften. Die werden dann auf unterschiedliche Weise geschlossen, teilweise mit sozusagen formalen Verträgen, wie jetzt jüngst mit Georgien, teilweise mit so MOUs, Memorandums of Understanding, Absichtserklärungen. Erklärungen und teilweise auch ist dadurch, dass man die praktische Zusammenarbeit vereinbart und genauso ist es mit Marokko, dass es wirklich auf der praktischen Ebene jetzt diese Zusammenarbeit läuft.
Die Kollegin in der Mitte hatte sich gemeldet. War das unmittelbar zu diesem Thema auch? Nee, dann bleibe ich noch bei diesem Thema, komme dann zu Ihnen, dann ist Herr Jung nochmal dran.
Geht an Frau Dischauer. Es gibt ja auch Kritik an dieser Migrationsvereinbarung mit Marokko, dass die EU im Gegenzug dass Marokko als sogenannter Türsteher für die EU agiert, den territorialen Anspruch Marokkos auf die Westsahara, die sie ja seit Jahrzehnten besetzt, illegal besetzt, unterstützt. Wie ist die Haltung der Bundesregierung zur marokkanischen Besatzung und Annexionsplänen der Westsahara?
Also Herr Jung, ich glaube, Sie kennen unsere Position dazu. Ich kann die gerne nochmal erläutern. Aus Sicht der Bundesregierung ist der völkerrechtliche Status der Westsahara ungeklärt. Die Vereinten Nationen führen die Westsahara weiterhin auf Liste der Gebiete ohne Selbstregierung. Und es gibt einen UN-Sondergesandten, Staffan de Mistura, der sich aktiv in diesen Prozess einbringt.
Ist es richtig, dass Sie die Westsahara als von Marokko besetzt ansehen?
Ich habe Ihnen gesagt, wie wir es ansehen, wie Sie es ansehen, das überlasse ich Ihnen. Wir sehen den völkerrechtlichen Status der Westsahara ungeklärt, wie ich es erläutert habe.
Herr Keil, reicht noch eine Zahl nach?
Genau, die Kolleginnen und Kollegen haben mir schon geholfen. Also im Jahr 2023 gab es 272 Abschiebungen marokkanischer Staatsangehöriger und außerdem 73 freiwillige Ausreisen.
Dann, wenn es keine Fragen unmittelbar zu diesem Thema gibt, dann komme ich zu Ihnen.
Genau, Fenua von der dpa. Es geht um die Schwangerschaftsabbrüche. Wahrscheinlich wäre Gesundheits- und Familienministerium da nicht schlecht. Und zwar geht es um die regionale Versorgungssicherheit. Das wurde ja auch eben angesprochen. Im Koalitionsvertrag steht ja, wir stellen Versorgungssicherheit her. Was tut die Regierung denn aktuell zur regionalen Versorgungssicherheit bei Schwangerschaftsabbrüchen?
Wir wechseln einmal, ich schaue einmal in Richtung des BMG.
Ich kann dazu was sagen, ja. Vielen Dank für die Frage. Wie Sie wissen, wurde eine Kommission eingerichtet, die zurzeit tatsächlich auch noch tagt. Die Ergebnisse dieser Kommission können wir jetzt nicht vorwegnehmen, aber genau diese Frage halt eben auch der Versorgung in der Fläche spielt auch eine Rolle im Rahmen dieser Tagung der Kommission.
Einmal die Nachfrage, beunruhigt Sie das denn, die Versorgungslage? Und wann kommt denn die Kommission zu einem Ergebnis?
Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe den genauen Termin jetzt gerade nicht parat. Das wird in diesem Jahr tatsächlich halt kommen. Müsste ich aber gegebenenfalls nochmal nachtragen, ja.
Nee, Familienministerium will nicht ergänzen. Dann sehe ich das als beantwortet. Gibt es noch weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Dann setzt ein neues Thema Herr Warwick.
Warwick, Nachdenkseiten. Am 23. Januar hatte der Vertreter Chinas vor den Vereinten Nationen, Chang Xin, ich hoffe, die chinesischen Gäste verzeihen mir meine Aussprache, öffentlich erklärt, dass er von der internationalen Staatengemeinschaft mehr diplomatisches Engagement hin zu einer Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung einfordert. Er hat dafür sowohl die Einsetzung von internationalen Konferenzen gefordert, als auch, ich zitiere, so schnell wie möglich die Vollmitgliedschaft Palästinas in den Vereinten Nationen. Da würde mich interessieren, unterstützt denn Deutschland diese Forderung Chinas?
Herr Warwick, wir haben das am Montag hier ausführlich besprochen, weil nämlich die Frage auch am Montag hier Thema war. Da ging es ausführlich um die Zwei-Staaten-Lösung als Perspektive, als aus unserer Sicht einzige mögliche Perspektive für ein friedliches Zusammenleben von Palästinenserinnen und Palästinensern sowie Israelis Seite an Seite. Und ich habe hier dann erläutert, dass die Außenministerinnen und Außenminister sich am Montag auch mit dieser Frage intensiv befasst haben. Die Außenministerin hat sich dazu eingelassen. Insofern würde ich vielleicht vorschlagen, Sie können noch mal das Protokoll von Montag nachlesen, weil wir da uns auch hier intensiv ausgetauscht haben, dass dies der aus Sicht der Bundesregierung der einzig zielführende Weg ist. Und Sie können darauf vertrauen, dass die Bundesregierung mit aller Kraft daran arbeitet.
Nachfrage. Als Brabist, fast Mitglied der BPK, habe ich selbstverständlich das Protokoll vom Montag durchgelesen. Da war sicherlich das Thema Zwei-Staaten-Lösung, aber das Thema, das vom chinesischen Vertreter aufgebracht war, eine schnellstmögliche Vollmitgliedschaft der Vereinten Nationen, war nicht Teil, zumindest des protokollarisch hinterlegten Teils. Wenn Sie mir den Teil noch beantworten könnten.
Also ich selber habe die Aussagen, die Sie hier vorgetragen haben, nicht direkt im Ohr. Insofern würde ich das gerne noch mal selber nachlesen wollen. Aber im Grundsatz ist es so, Herr Warwick, an unserer Position, dass wir die Zwei-Staaten-Lösung für die einzig zielführende Lösung halten. Für eine friedliche Lösung in der Region hat sich nichts geändert. Und das haben wir hier mehrfach vorgetragen. Insofern habe ich da nichts hinzuzufügen. Ich wüsste nicht, dass die Frage sich jetzt hier aktuell stellt. Sie kennen unsere Position. Wir müssen erst einmal auf den aktuellen Situation blicken. Es ist eine unglaublich schwierige Lage. Seit dem 7. Oktober wird Israel von Hamas kontinuierlich angegriffen, wehrt sich dagegen im Rahmen des Selbstverteidigungsrechts. Gleichzeitig ist die Lage der Palästinenserinnen und Palästinenser höchst dramatisch und wir sind bestrebt, dass wir zur Linderung dieser Lage beitragen können und all die Gespräche, die Regierungsvertreter dieser Bundesregierung, die Außenministerin in der Region führen, streben dieses Ziel an und das beinhaltet natürlich auch die Perspektive einer Zwei-Staaten-Lösung grundsätzlich im Blick zu halten, so schwierig die Lage auch ist.
Ich wechsle in die Reihe zu dem Kollegen neben Herrn Tufinia. Helfen Sie mit Ihrem Namen.
Ja, Bashai von der Nachrichtenagentur Anadolu. Ich habe auch eine Frage zu Gaza. Sie haben hier des Öfteren gesagt, dass die Lage in Gaza katastrophal ist und dramatisch ist, auch heute. Es gibt weiterhin Lebensmittelknappheit in Gaza. Die Menschen haben mit Hunger zu kämpfen. Israel hindert weiterhin, dass genügend Lebensmittel in den Gazastreifen kommen. Die internationalen Menschenrechtsverbände sagen, dass das Abschneiden von Lebensmitteln und Wasser Kriegsverbrechen ist. Bewertet die Bundesregierung das auch als Kriegsverbrechen?
Die Bundesregierung sagt, und das haben wir, glaube ich, auch am Montag gemacht, ich wiederhole das auch gerne nochmal, dass wir sehr daran bemüht sind und auch unsere israelischen Gesprächspartner dort in jeglicher Situation darauf hinweisen und alles daran setzen, dass mehr humanitäre Hilfe, und das beinhaltet dann ja auch die dramatische Situation, auch gerade die Lebensmittelsituation vor Ort, in den Gazastreifen hineinkommen müssen. Das ist das, woran wir mit aller Kraft arbeiten. Ich hatte auch erläutert, dass, so schwierig die Lage ist, kleine Fortschritte schon erreicht werden konnten. Das ist nicht genug, das ist völlig klar, aber wir sind da mit aller Kraft dran. Ein Beispiel nochmal, dass die Bundesregierung ihre humanitäre Hilfe seit Oktober verdreifacht hat auf rund 211 Millionen Euro und wir auch mit all unseren Gesprächspartnern, auch gerade den israelischen Gesprächspartnern, aber auch Ägypten und was eine entscheidende Rolle hat, darauf hinwirken und besprechen, wie mehr Hilfe in den Gazastreifen gelangen kann.
Ja, die Hilfen, die werden von der Bundesregierung erhöht, aber die warten immer noch an der Grenze zu Gaza. Fruchten die Bemühungen der deutschen Regierung nicht, dass mehr Hilfe in den Gazastreifen reinkommt? Warum fruchten diese Bemühungen nicht?
Ich teile Ihre Einschätzung nicht. Sie wissen, dass am Anfang sehr wenig humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelangt ist, dass auch eine Frage zu Beginn bestand, ob überhaupt Treibstoffe eingeführt werden können. Wie Sie wissen, seit einigen Wochen gibt es auch eine Öffnung des Grenzübergangs Kerem Shalom. Und es gibt Hinweise darauf, dass Ashdod genutzt werden kann. Das sind all die Forderungen, die auch die Außenministerin ohne Unterlass auf ihren vier Reisen angestellt hat. Sie hat direkt am Rafah-Grenzübergang gefordert, dass dieser Grenzübergang deutlich länger durchgehend geöffnet wird. Sie hat gefordert, dass Erez und der Hafen Ashdod genutzt werden können. Also wie Sie sehen, es gibt von einer sehr eingeschränkten Lieferung zu Beginn eine, wenn auch noch immer nicht ausreichende, aber immerhin in kleinen Schritten vergrößerte Kapazität. Insofern teile ich Ihre Eingangs, das quasi die Prämisse Ihrer Frage nicht.
Ich konnte nicht alle Ihre Handzeichen deuten, deswegen helfen Sie mir nochmal, welche Wortmeldung war zu diesem Thema? Herr Jessen.
Frau Deschauer, der israelische Premierminister Netanyahu hat sich in der jüngeren Vergangenheit besonders vehement gegen jegliche eigenständige palästinensische Staatlichkeit ausgesprochen. Er hat das jüngst mit den Worten getan, ich zitiere, "In the future, the state of Israel has to control the entire area from the river to the sea." From the river to the sea, damit hat er das Wording der Hamas aufgegriffen. Wie bewertet das Außenministerium das, dass eine Parole, die als Absicht der Staatsvernichtung angesehen wurde, jetzt von dem Premierminister eines Staates selbst verwendet wird? Ist das dann auch die Absicht einer Staatsvernichtung bzw. Verhinderung?
Also, Herr Jessen, Sie wissen, dass wir uns bereits hier, die Außenministerin, auch das war am Montag, vielleicht haben Sie es auch schon nachlesen können, auch dazu schon geäußert haben. Wir nehmen Äußerungen zur Kenntnis. Sie kennen unsere Position, wir kommentieren die auch nicht direkt. Es ist doch völlig klar, dass die Zwei-Staaten-Lösung die einzig vielversprechende Lösung sein kann, die Frieden perspektivisch in die Region bringen kann für ein Leben von Palästinenserinnen und Palästinensern sowie Israelis Seite an Seite auf ihrem jeweils eigenen Land. Und solche Äußerungen natürlich tragen nicht dazu bei, dass dieses Ziel, was wir fest im Auge haben, auch wenn die Situation wahnsinnig schwierig ist, befördert wird.
Dann möchte ich Herrn Kall fragen. Der Satz "from the river to the sea" in der Hamas-Version ist vom Innenministerium, glaube ich, verboten worden als Anzeichen auch antisemitischer Propaganda. Gilt dieses Verbot dann auch, wenn der Satz in der Netanyahu-Intention verwendet wird? Das Verbot meine ich.
Also Herr Hessen, ich werde hier keinerlei Vergleiche ziehen und auch keine Äußerungen interpretieren. Es ist richtig, dass es ein Betätigungsverbot gegen die Hamas in Deutschland gab und in diesem Kontext auch Aussagen, Propaganda der Hamas in Deutschland verboten wurde. Aber ich werde da keinen Vergleich ziehen zu diesen jüngsten Äußerungen.
So, aber es ist derselbe Satz.
Genau, das nehmen wir jetzt mal als Anmerkung noch mit. Und dann habe ich jetzt noch Herrn Jung und Herrn Warwick zu diesem Thema und würde das Thema dann gerne wechseln mit Blick auf eine lange Liste von Fragenden.
Okay, anders gefragt, Herr Kall, darf der Satz dann from the river to the sea auf pro-israelischen Demos verwendet werden? Und Frau Dischauer, können Sie sagen, wie viele Deutsche in Gaza aktuell verbleiben? Und haben Sie Kenntnis, wie viel gerade der Hungertod droht?
Also dieser Satz ist als Aussage der Hamas als einer Terrororganisation verboten und als antisemitischer, israelfeindlicher Satz, wenn er in Deutschland durch Hamas-Anhänger geäußert wird, dann ist dieser Satz verboten. In Deutschland.
Herr Jung, wir gehen von einer, ich glaube, das hatten wir ja auch schon mehrfach gesagt, niedrigen zweistelligen Anzahl deutscher Staatsangehöriger zuzüglich Ihrer Familienangehörigen aus, die in Gaza sind und ausreisen wollen. Und vielleicht, um das nochmal in den Kontext zu setzen, insgesamt konnten bereits über 700 Deutsche einschließlich ihrer Familienangehörigen ausreisen.
Ich hatte ja gefragt, ob Sie Kenntnisse darüber haben, wie vielen von denen der Hungertod droht. Laut UN 80% der Menschen sind völlig unterernährt. Denen droht der Hungertod. Haben Sie darüber Erkenntnisse?
Also wir haben ja eben uns hier schon über die dramatische humanitäre Lage ausgetauscht und die Bemühungen und Bestrebungen der Bundesregierung. Und ich habe Kenntnis darüber, wie ich eben gerade erläutert habe, wie viele Menschen aus Deutschland stammend oder und mit ihren Familienangehörigen in Gaza befindlich sind und ausreisen möchten. Und wir setzen alles daran, dies zu ermöglichen.
Herr Warwick?
Ja, ich hätte auch nochmal eine Verständnisfrage an Herrn Kahl. Also habe ich Sie richtig verstanden, dass diese Verbotsverordnung von Frau Faeser im November 23, da hieß es ja nur, vom Fluss bis zum Meer auf Deutsch oder anderen Sprachen sei verboten. Und dies richtet sich aber wirklich nur ausschließlich, wenn diese Slogan in dieser Formulierung bei einer Demonstration, sagen wir mal, in einem pro-palästinensischen Kontext fällt. Wenn dies Ganze in einem Kontext, sagen wir mal, einer pro-israelischen Demo fällt und aber die palästinensische Staatlichkeit hinterfragt oder negiert, ist das in keiner Form strafbewehrt bisher. Habe ich Sie da so richtig verstanden?
Also, ich habe es ja erklärt, das ist Teil der Verbotsverfügung gegen die Hamas. Insofern ist es als eine Aussage der Hamas von Hamas-Anhängern in Deutschland verboten und als solches auch strafbewehrt. Und Strafrecht, das kann die Kollegin aus dem BMJ besser erklären, ist immer eine Frage aller Einzelfallumstände, die natürlich gewertet werden muss.
Ich weiß, das Thema hatten wir schon, aber der Slogan kommt ja ursprünglich eher aus dem linken Lager von der PLO in den 70er Jahren. Das heißt, wenn ich als linker Palästinenser mich explizit von Hamas distanzierend diesen Slogan auf einer Demo formuliere, ist er nicht strafbewehrt.
Das ist als Teil des Verbots der Hamas, als Aussage der Hamas strafbewehrt.
Auch wenn ich als politischer Hamas-Gegner...
Jetzt habe ich es wirklich dreimal beantwortet.
Genau, das wiederholt sich. So, jetzt noch eine letzte Frage. Also, Entschuldigung, pardon. Ja.
Nee, ich kann eben auch nur gerne ergänzen, dass das natürlich immer ein Einzelfall ist, den das BMJ auch insofern nicht prüft. Insgesamt haben wir hier auch schon mehrfach an dieser Stelle erläutert, dass unser Strafgesetzbuch im Moment, glaube ich, ganz gut aufgestellt ist. Um solche Fälle sollte das denn nötig sein, auch strafrechtlich zu überprüfen, und sollte sich in diesem Einzelfall oder in anderen Fällen Änderungsbedarf ergeben, dann werden wir das selbstverständlich prüfen. Das vielleicht.
So, eine letzte Frage von dem Kollegen von Anadolu und dann machen wir thematisch weiter. Okay, umso besser. Dann bin ich jetzt mit einer neuen Frage, neues Thema bei Herrn Budwig.
Genau, Alexander Budwig, ARD Hauptstadtstudio. Eine Frage an das BMAS anlässlich des Bahnstreiks. Gibt es da Überlegungen, das Streikrecht einzuschränken? Und wie bewertet das BMAS den Vorschlag aus der Union, gerade in dem Bereich der kritischen Infrastruktur, das Streikrecht insofern einzuschränken, dass man vorher ein Vermittlungsverfahren davor setzen muss, bevor es wieder einen neuen Streik geben darf?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ganz grundsätzlich gilt, dass Tarifverhandlungen und damit auch das Mittel von Streiks von den Sozialpartnern geführt werden und verfassungsrechtlich vor dem Einfluss des Staates geschützt sind. Diese grundgesetzlich garantierte Tarifautonomie lässt auch keine staatlichen Eingriffe in Arbeitskämpfe zu. Und das BMAS äußert sich daher grundsätzlich nicht zu laufenden Tarifverhandlungen.
Herr Linke dazu?
Ich hätte ganz gerne das Verkehrsministerium zunächst gefragt. Ihr Minister hat ja heute Morgen angeregt oder eingefordert eigentlich, dass es eine Schlichtung oder eine Mediation geben sollte. Haben Sie eine Person im Hinterkopf oder können Sie die sagen, die diese Mediation vornehmen sollte?
Ja, vielen Dank für die Frage. Lassen Sie mich einmal vielleicht zum besseren Verständnis für alle einmal das sagen, was der Minister gesagt hat. Er sagte, dass Streiks grundsätzlich immer das letzte Mittel sein sollen, dass wir nun bereits zum vierten Mal im laufenden Konflikt zum Streik aufgerufen wird, ohne dass überhaupt miteinander geredet wird, ist inakzeptabel. Es sieht immer mehr danach aus, dass der Konflikt völlig festgefahren ist. Deshalb sollten ein Moderator oder eine Moderatorin eingeschaltet werden. Ich fordere die Tarifparteien auf, Lösungen am Verhandlungstisch zu finden oder eine Schlichtung einzuleiten. Der Streik ist nicht nur eine enorme Belastung für unsere Volkswirtschaft, er ist auch nervenaufreibend für alle Reisenden und Pendler. Er hat darüber hinaus auch bei Gelegenheiten diese Woche noch einmal betont, dass Tarifautonomie nicht bedeutet, dass die Tarifparteien tun können, was sie wollen, sondern dass sie sich eben ihrer Verantwortung für die Gesellschaft bewusst sein müssen und eben zurück an den Verhandlungstisch kehren müssen, um eine Lösung zu finden. Und nein, es wurde kein konkreter Schlichter vorgeschlagen.
Darf ich nochmal nachfragen? Auch die Frage, die eben gestellt wurde, nochmal an Ihr Ministerium. Es handelt sich ja um den Bereich der kritischen Infrastruktur. Es geht ja auch nicht darum, das Streikrecht irgendwie abzuschaffen. Aber andere Länder haben auch entsprechende Regelungen, dass sie sagen, im Bereich der kritischen Infrastruktur müssen andere Regeln gelten, wie zum Beispiel, dass eine Schlichtung stattgefunden haben muss, bevor man streikt. Wäre Ihr Minister für eine solche gesetzliche Änderung?
Ich kann mich im Grundsätzlichen dem anschließen, was der Kollege aus dem BMAS gesagt hat. Auch der Minister hat sich zu Beginn der Woche gegenüber der FAZ sehr ausführlich darauf eingelassen, dass eben das Streikrecht ein sehr elementares Recht tief in unseren Grundrechten verankert ist und dass es nicht sein kann, dass die Politik in solchen Situationen erst damit drohen muss, die Grundrechte zu ändern, bevor Tarifparteien sich wieder am Verhandlungstisch einfinden. Das stellt derzeit keine Option dar.
Herr Jessen?
Herr Hebestreit, der Kanzler hat den Lokführern empfohlen, von ihren Rechten im Streikrecht mit einem klugen Maß Gebrauch zu machen. Können Sie uns das etwas präziser darlegen, was in diesem Fall ein kluges Maß wäre?
Ich glaube, ich würde dann doch meine Gehaltsstufe übersteigen, wenn ich jetzt den Kanzler noch näher definieren wollte. Ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass das Streikrecht, und das haben die Kolleginnen und Kollegen ja eben hier auch nochmal deutlich gemacht, ein elementares Recht ist, das jedem zusteht. Und dass man mit diesem Recht kommt auch eine Verantwortung. Und diese Verantwortung, dieser muss sich jeder gerecht sein. Es ist ein Verfahren, das, wie der Kollege ja auch schon ausgeführt hat, sehr früh zu sehr weitreichenden Maßnahmen im Streikrecht geführt hat, ohne dass es tatsächlich maßgebliche Gespräche gegeben hat oder dass sie sich abzeichnen. Und das ist, glaube ich, der vorsichtige Hinweis des Bundeskanzlers in dieser Stelle, dass man bei all seinen Forderungen immer im Blick haben muss, dass das für die Gesamtveranstaltung dann auch funktioniert. Und insofern bleibt es dabei, ich sage auch, Streiks sind unangenehm, tun auch weh und weil das so ist, heißt es aber nicht, dass man sie sofort abschaffen muss oder abschaffen sollte. Wichtiger ist aber, dass die Protagonisten sich ihrer Verantwortung bewusst sind und ihr gerecht werden.
Man macht solche Äußerungen in der Regel, vor allem als Kanzler, bestimmt nicht anlasslos. Bedeutet das, dass nach Auffassung des Kanzlers oder der Bundesregierung im Moment die Lokführer von ihrem Streikrecht in einem unklugen oder sogar dummen Maßgebrauch machen?
Ich glaube, Teil der Tarifautonomie ist es, dass das autonom geschieht und auch von unserer Seite nicht bewertet wird, sondern wir haben unseren Appell an alle Beteiligten, immer grundsätzlich zu richten.
Dann bin ich bei der Kollegin in dem mittleren Block zu diesem Thema.
Genau. Nochmal weiß, Julia Wackett von Politico, weiß ja der längste und der teuerste Bahnstreik aller Zeiten ist. Wie bewertet die Bundesregierung, dass eben jetzt doch erhebliche Kosten da auf uns zukommen und wie hoch haben Sie schon Berechnungen durchgeführt, wie hoch die Kosten sind und würde das dann eventuell nochmal ein Punkt sein, wenn das Streikrecht eben auch trotzdem so hohe volkswirtschaftliche Kosten verursacht?
Da wäre ich im Augenblick erstmal ganz vorsichtig. Also wenn ich richtig informiert bin, läuft der Streik seit gestern Abend und der soll bis Montag gehen. Das wäre dann tatsächlich dieser Rekord, von dem Sie sprechen. Aber da wäre es noch zu früh, die Auswirkungen zu beziffern. Und auch da wiederum, also es gibt das Streikrecht, man hat das Recht zu streiken. Und Streiks funktionieren dann am besten, in Anführungszeichen, wenn sie Auswirkungen haben, Druck auf die Beteiligten ausüben. Und trotzdem bleibt auch da der Appell, wie der Bundeskanzler es gestern, Herr Jessen hat es zitiert, gesagt hat, dass man das maßvoll macht. Zusammengesprochen.
Ich möchte vielleicht noch einen Punkt ergänzen, was das Maßvolle betrifft. Wenn wir uns die angespannten Lieferketten angucken, dann ist es so, dass die momentan bereits angespannt sind durch die Situation, die wir im Roten Meer haben, die hier auch oft genug Thema ist. Und da kommt jetzt dieser Streik nochmal hinzu, denn das, was eben oft nicht gesehen ist, es sind nicht nur die Personenzüge nicht fahren, sondern eben auch zu einem erheblichen Teil der Güterverkehr, was eben doch sehr stark zu einer Beeinträchtigung der Lieferketten für die Wirtschaft führt. Und diesen Punkt noch einmal ins Gedächtnis rufen.
Dann Herr Rinke zu diesem Thema.
Ja, nochmal an Herrn Hebestreit. Der Staat schränkt ja durchaus Streikrechte ein von Beschäftigten. Deswegen hat er ja zum Beispiel einen Beamtenstatus für einige seiner Mitarbeiter. Wären Sie dafür, dass wegen der großen Dimension, die das annimmt mit dem Streik, dass man bei der Deutschen Bahn wieder dazu kommt, dass man Beamtenverhältnisse unter anderem für Lokführer einführt?
Solche Planungen sind mir nicht bekannt.
Herr Jung nochmal zu diesem Thema.
Ja, Herr Hebestreit, unterstützt der Kanzler als Sozialdemokrat denn grundsätzlich diesen Arbeitskampf?
Teil der Tarifautonomie, das werde ich ja nicht müde zu betonen, ist das zweite Wort, der zweite Teil dieses Wortes, Autonomie. Und deswegen hält sich die Politik aus Tarifauseinandersetzung grundsätzlich heraus und hat den Appell zu Maß und Mitte, wenn ich es so ergänzen darf, hat der Bundeskanzler gestern im Rahmen einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt getätigt. Und das ist das, was er dazu zu sagen hat.
Nun ist es ja bei diesem Arbeitskampf so, dass die bestreikte Seite die Bahn ist, dem der Bund ist alleiniger Inhaber, Eigner der Bahn. Welchen Appell gibt es dann an die bestreikte Seite? Also, oder wirkt der Bund als alleiniger Eigner auf den Bahnvorstand ein, jetzt endlich einzulenken, damit der Streik vorbei ist?
Auch da würde ich doch jetzt wieder mir selbst widersprechen, wenn ich einerseits von Autonomie spreche und dann entweder an die eine Seite oder an die andere Seite konkrete Bedingungen oder Vorschläge mache, sondern es ist ein Arbeitskampf und die Beteiligten müssen sich ins Benehmen setzen, so sieht es das Recht vor, auch das Tarifrecht, dazu einer Lösung zu kommen, die auch für den Gesamtkonzern Deutsche Bahn funktioniert.
So, als kurzer Zwischenstand. Ich habe noch ungefähr 10 Fragen auf meiner Liste mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit. Es liegt nicht allein in meiner Hand, ob wir das alles schaffen. Das sei Ihnen allen einmal gesagt. Und jetzt bin ich bei Frau Fienor.
An Herrn Hebestreit, wie ist denn der Stand zur Kraftwerksstrategie? Habeck, Lindner und Scholz haben sich ja gestern getroffen. Wann sehen Sie da eine Einigung?
Der Bundeskanzler hat sich gestern mit dem Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz und dem Bundesminister der Finanzen und noch mit vielen weiteren Expertinnen und Experten zu einer internen Runde getroffen. Und diese Gespräche sind gut verlaufen und werden fortgesetzt. Und sobald ich Ihnen etwas mitzuteilen habe, tue ich das natürlich, wie Sie es von mir gewohnt sind, gern und ausführlich.
Inwiefern hält Herr Scholz denn den Bau neuer Gaskraftwerke für nötig?
Ich möchte jetzt da nicht ins Detail gehen, aber Sie können auf jeden Fall sehen, dass es eine ganze, also deshalb nennt man das ja eine Strategie, dass es einen Mix aus verschiedenen Kraftwerken geben muss und geben soll. Und wir reden ja unter anderem auch von Kraftwerken, die H2-ready sein müssen, also die auf Wasserstoff dann in einer späteren Lebensphase dieses Kraftwerkes verarbeiten können. Und deswegen wäre auch so etwas, was man für sinnvoll erachtet. Aber auch da gilt es, die Mischung miteinander hinzukriegen. Es geht um die Positionierung, wo welche Kraftwerke sinnvoll sind, wie sie versorgt werden können. Und das ist Teil der Gespräche, die in der Regierung laufen und alsbald sicherlich auch zu einem Abschluss kommen werden.
Kollegin vorne, war das zu diesem Thema auch, zur Kraftwerkstrategie? Nee, ich komme zu Ihnen noch, ich habe Sie auf der Liste. Herr Rinke.
Ja, eine Frage an das Wirtschaftsministerium, auch zu demselben Thema. Können Sie sagen, wann der Minister denn einen Abschluss für nötig hält? Denn die Branche drängt ja seit längerer Zeit darauf, dass sie für diese Investitionsentscheidung, immerhin sollen die Kraftwerke ja schon 2030 stehen, jetzt endlich Klarheit brauchen. Also wann sollte jetzt eine Einigung innerhalb der Bundesregierung gelingen?
Ja, der Regierungssprecher hat sich ja gerade schon geäußert, dass damit intensiv gesprochen wird, dass man das Ziel ist, bald eine Einigung zu erreichen. Und das Ziel teilt auch der Bundeswirtschaftsminister.
Das war aber jetzt nicht die Frage gewesen, sondern die Frage war nach dem Zeitpunkt. Können Sie uns sagen, bis wann eine Einigung erreicht werden muss?
Ich kann Ihnen da keinen Zeitpunkt nennen. Das sind ja viele Faktoren, die da mit reinspielen. Aber Ziel ist es, dass wir bald eine Einigung haben und dann werden wir alles weitere darüber berichten. Ich würde, Frau Vorsitzende, wenn ich kurz das Wort habe, weil ich vorher sehr knapp gekommen bin und nicht eine Reiseankündigung anmelden konnte, das nur kurz anmelden. Könnte ich jetzt oder später machen?
Ich würde dieses Thema kurz noch abschließen und dann schieben wir die Reise dazwischen. Herr Meurer und Frau Wackett habe ich gesehen. War das zu diesem Thema jeweils? Nee, jeweils nicht. Herr Rinke, nochmal. Ja.
Nochmal ans Wirtschaftsministerium. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob denn die Berichte, dass gar nicht mehr so viele Gaskraftwerke nötig sind, wie man ursprünglich geplant hat, weil es jetzt neue Technologien wie zum Beispiel Batterien gibt, die bei den entsprechenden Steigerungen von Ökostromproduktion auch eingesetzt werden können, dass man diese ursprünglichen Planungen überarbeiten muss.
Also genau diese Fragen, wie hoch die Kapazität ist und wie diese Kapazität ausgefüllt werden soll, das sind genau Themen der Kraftwerkstrategie. Und da bitte ich um Verständnis, dass wir jetzt da noch keine Details vorab besprechen. Und
vielleicht noch ganz kurze Nachfrage. Können Sie uns sagen, oder Herr Hebestreit, wer eigentlich außer den drei genannten Politikern noch mit an den Beratungen teilgenommen hat?
Sollte ich das Ihnen sagen dürfen, dann teile ich es Ihnen im Nachgang zu dieser Sitzung mit.
Dann wechsle ich ein Mikro weiter nach vorne.
An Frau Deschauer, Herrn Hebestreit. Wird denn Deutschland die Wahlen in Russland als legitim anerkennen? Denn man kann jetzt schon sagen, sie sind weder fair noch frei. Oppositionelle werden nicht zugelassen und unterdrückt. Und die Opposition hat auch nicht den gleichen Zugang zur Presse.
Also ich kann nur grundsätzlich sagen, dass wir jetzt an dieser Stelle und keine Kommentierung dazu vornehmen kann. Wie Sie wissen, kritisieren wir im Grundsatz das Meinungsrecht in Pressefreiheit in der Russischen Föderation stark eingeschränkt ist. Das machen wir hier regelmäßig an dieser Stelle. Und das ist natürlich auch eine fortstehende Position der Bundesregierung und das gilt fort, wie wir uns perspektivisch äußern werden. Das sehen wir dann zur gegebenen Zeit. Das ist, glaube ich, auch guter Usus von dieser Regierungsbank. Die Position aber, dass wir erhebliche Einschränkungen der freien Zivilgesellschaft, die immer wieder einen kleineren Raum hat, um sich überhaupt äußern zu können, was auch an Fällen von Inhaftierten zu sehen ist, das kritisieren wir, das prangern wir an und das betonen wir hier an dieser Stelle.
Eine Nachfrage dazu. Wäre Deutschland nach den Wahlen bereit, mit einer neu gegründeten russischen Exilregierung zusammenzuarbeiten?
Sehen Sie es mir nach, Sie stellen mir hier gerade eine Reihe hypothetischer Fragen mit Zukunftsperspektive. Ich habe die grundsätzliche Position der Bundesregierung, glaube ich, deutlich gemacht und würde es jetzt im Moment dabei belassen.
Dann wechsle ich nochmal eine Reihe weiter nach vorne und bin bei dem Kollegen in Rot.
Ja, vielen Dank, Nick Alipo von Euraktiv. Ich hätte dann nochmal eine Frage an Herrn Hebestreit zum Besuch des slowakischen Ministerpräsidenten heute, von dem ja Äußerungen bekannt sind. Er wurde zitiert mit, die Ukraine ist kein souveränes Land. Und auf der anderen Seite hat er aber nach meinem Wissen noch keine großartigen Probleme verursacht in der Zusammenarbeit im Rahmen der EU. Anders als zum Beispiel der ungarische Ministerpräsident. Da würde mich einfach mal interessieren, wie sieht denn der Kanzler derzeit die Zusammenarbeit mit der Slowakei in der EU seit Herrn Ficos Amtsantritt?
Ich verstehe da Ihr Interesse. Es wäre aber mehr als unhöflich, wenn ich einer Pressekonferenz, die beim Besuch des Premierministers Fico in gut 4,5 Stunden, glaube ich, stattfinden wird, an dieser Stelle vorgreifen würde. Grundsätzlich ist es so, dass wir mit allen Partnerinnen und Partnern in der Europäischen Union eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Nicht alle Partner sind unkompliziert, aber mit allen sprechen wir und werben für unsere Standpunkte und für ein konstruktives Miteinander in den Fragen, die uns gemeinsam bewegen, innerhalb der Europäischen Union und darüber hinaus. Und das gilt auch für all die Punkte, die Sie angesprochen haben.
Dann bleibe ich vorne und wechsle zu der Kollegin. Nehmen Sie das Mikro vor sich, dass man die nicht nach hinten, nach vorne biegt.
Genau. Sehr gerne. Christina Gerhäuser, Deutsche Welle. Ich würde gerne zunächst außenpolitisch Auskunft bekommen zu der Frage, wie die Bundesregierung es beurteilt, wie sich die ungarische Regierung zurzeit gegenüber Schweden verhält im Kontext des gewünschten NATO-Beitritts von Schweden.
Das kann ich sehr knapp machen. Dazu haben wir uns gestern auf X geäußert. Wir erwarten, dass ich fange noch mal insofern an, dass wir natürlich den Schritt, den das türkische Parlament genommen hat, weil sie ja zur Zukunftsperspektive Schwedens in der NATO fragen, begrüßen. Auf diesen Schritt warten die Schweden, wartet die Allianz, wartet Deutschland seit geraumer Zeit. Er ist überfällig und dass Ungarn entsprechende Schritte einleitet zur Ratifizierung, sodass wir, Deutschland, aber auch alle anderen Verbündeten, die Allianz, Schweden als Alliierten begrüßen dürfen, muss zeitnah erfolgen, ist überfällig und das ist unsere Position.
Vielen Dank. Ich habe noch aus besonderem Anlass eine innenpolitische Frage direkt an Herrn Hebestreit. Und zwar, weil ja am Wochenende der Gründungsparteitag des Bündnisses von Sarah Wagenknecht stattfinden wird, wüsste ich gerne auch für ein jüngeres Publikum, ob Sie eine Zersplitterung der Parteienlandschaft fürchten und wie Sie die Entstehung bewerten.
Als Regierungssprecher muss ich mich bei allen parteipolitischen Fragen grundsätzlich hier sehr, sehr zurückhalten. Und das würde ich auch an dieser Stelle das muss ich einfach tun. Das ist nicht opportun von dieser Stelle. Grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich das sehr aufmerksam beobachten, aber uns das ist ein Streit, der innerhalb und zwischen den demokratischen Parteien in diesem Land auszutragen ist.
Dann Herr Becker.
Herr Kollatz, können Sie uns etwas sagen zu der Lieferung von Hubschraubern an die Ukraine? Erstmal zum Vorgang selber, dann zu der Frage, ob die Bundeswehr auf diese Hubschrauber leicht verzichten kann, wie und wann sie Ersatz beschaffen und ob noch weitere Lieferungen geplant sind und ob Sie uns kurz einen aktuellen Sachstand geben können, in welchem Umfang bisher Waffen geliefert worden sind an die Ukraine.
Ich glaube, das waren jetzt 5 Fragen.
Ja, ist schon klar. Aber bevor ich eine Nachfrage nach der anderen stelle, dachte ich, stelle ich sie lieber.
Das Michael Fischer Award haben wir dafür.
Genau. Genau.
Ich kann nur sagen,
ich kann es auch so machen wie die Kollegen hinten links, aber ich mache es lieber so.
Vielleicht letzte Frage vorweg, um uns Zeit zu ersparen, möchte ich Sie für die Gesamtlieferung an Waffen auf die Regierungsseite verweisen. Die ist sehr gut bestückt, wird wöchentlich aktualisiert und da ist alles zu sehen, was bisher geliefert wurde. Zum Sea King gerne bestätige ich Ihnen, dass wir mit der Ukraine vereinbart haben, 6 Hubschrauber des Typs Sea King zu liefern. Das wird ab April etwa möglich sein und das resultiert auch aus dem Umstand, dass wir derzeit bereits dabei sind, das Nachfolgemuster einzuführen, den Sea Lion. Der ist auch in der Grundstruktur schon eingeführt und wird jetzt nach und nach den Sea King ersetzen. Und in den Absprachen mit den und Verhandlungen mit den Ukrainern haben die deutlichen Bedarf auch an diesem Flugzeugmuster gezeigt. Und das umfasst ja nicht nur, wie immer, nicht nur das Material selbst, sondern auch ein Ausbildungsersatzteil und sonstige Pakete, die dazugehören, damit dieser Hubschrauber dann auch sinnvoll eingesetzt werden kann über einen längeren Zeitraum. Also insofern reißt das keine Lücke bei der Bundeswehr, weil die Ausmusterung ohnehin vorgesehen war und der Ersatz bereits festgelegt ist.
Ist denn mit weiteren Lieferungen in nächster Zeit anderer Waffensysteme zu rechnen und wie steht es mit dem Punkt Munition, die der Ukraine vor allem fehlt?
Sie meinen aus dem Bestand der Bundeswehrlieferung. Dazu kann ich Ihnen im Moment keine Ankündigung machen. Das handelt sich ja immer um Einzelfälle, die dann direkt mit der Ukraine vereinbart werden. Und danach erst, wenn Sie kommunikationsfähig sind, auch hier regelmäßig dann ja abgefragt werden und auch in der Liste auftauchen. Was Munition angeht, haben wir hier oft über die Möglichkeiten und Grenzen gesprochen der Munitionslieferung. Wir haben, denke ich, auch die Zahlen alle im Kopf, die dahinter stehen. Wir haben auch gemeinschaftlich mit unseren Partnern Möglichkeiten gefunden, die Industriekapazitäten zu erhöhen. Ich erinnere hier daran, dass wir auch unsere bestehenden Rahmenverträge mit der deutschen Munitionsindustrie anderen Nationen zur Verfügung stellen, damit wir hier auch eine breitere Basis schaffen für die Industrie, um einen sicheren Absatz signalisiert zu bekommen. Und die reagiert ja auch schon, das haben wir ja auch schon behandelt, indem Produktionskapazitäten aufgebaut werden, sogar verlagert werden, hier auch unter anderem nach Deutschland und auch andere Partnerstaaten ja bereits auf diese Möglichkeiten zurückgreifen, sodass hier auf der Nachfrageseite eine deutlich höhere Stabilität erzeugt werden kann.
Herr Tuffinier, Ihre Meldung dazu? Dann machen wir da weiter. Ja.
Herr Hebestreit, der Bundeskanzler hat sich in einem Interview mit einer großen Wochenzeitung die Europäer aufgefordert, mehr zur Unterstützung der Ukraine beizutragen. Was konkret erwartet er von den europäischen Alliierten?
Ja, der Bundeskanzler hat das ja bereits vor gut zwei Wochen nochmal darauf hingewiesen, dass wir in eine kritische Phase in diesem Jahr, was den Krieg in der Ukraine angeht, geraten. Die Frage nach der Munition ist bereits gestellt worden. Sie wissen, dass Deutschland mehr als 7,4 Milliarden Euro reserviert hat dafür, Militärgerät und Munition in diesem Jahr an die Ukraine zu liefern. Und er hat seine europäischen Partnerinnen und Partner aufgefordert, mehr zu tun, auf dass wir auch Lücken füllen können, die aufgrund aktueller, auch internationaler Entwicklung womöglich entstehen können. Im Augenblick ist es so, dass der deutsche Anteil an diesen Rüstungslieferungen der größte innerhalb Europas ist, und zwar mehr als die Hälfte aller europäischen Militärlieferungen für dieses Jahr umfassen würde. Und das wird mit Blick auf das Geschehen in der Ukraine aller Voraussicht nach nicht ausreichen. Insofern hat er auch nicht nur dieses Interview gegeben und im Interview diesen Wunsch geäußert, diese Aufforderung, sondern er hat auch in vielen Telefonaten und Gesprächen mit Regierungs- und Staatschefs der Europäischen Union angeregt, noch einmal zu gucken, was man in den einzelnen Ländern findet und tun kann, um die Ukraine zu unterstützen. Und es soll auch beim außerordentlichen Europäischen Rat jetzt am 1. Februar, also in gut einer Woche in Brüssel, ein Tagesordnungspunkt sein. Er hat die europäische Kommissionspräsidentin und den Präsidenten des Europäischen Rates gebeten, eine Übersicht zu erstellen, was im Augenblick für dieses Jahr aus den einzelnen EU-Ländern zu erwarten ist, um auch da noch einmal einen weiteren Effort, einen weiteren Ansatz hinzukriegen, dass man da mehr tun kann, um die Ukraine bei all dem, was sie tut, zu unterstützen.
Nachfrage ganz kurz. Geht es hier nur um die militärische Unterstützung oder ist auch finanzielle Unterstützung gemeint?
Das ist im Augenblick ganz dezidiert die militärische Unterstützung, was die finanzielle oder Unterstützung ja angeht. Das ist ja der Grund, warum wir uns nächste Woche in Brüssel treffen. Da geht es ja um die Haushaltshilfen, die im Rahmen der mittelfristigen Finanzrahmens, sowohl was Kredite als auch was Zuschüsse an die Ukraine angeht, mobilisiert werden sollen. Da geht es um eine Summe von 50 Milliarden Euro in den nächsten 4 Jahren. Und da hoffen wir auf eine Einigung.
Dann die Kollegin vorne nochmal zu dem Thema.
Russland beschießt seit einigen Tagen wieder ukrainische Städte vermehrt. Die Städte Kiew und Kharkiv sind unter Angriff. Gibt es Bemühungen Richtung einen besseren Schutzschirm über der Ukraine einzuspannen oder sieht man da keinen Handlungsbedarf im Moment?
Ich glaube nicht, dass es am Mangel an Handlungsbedarf oder dass man einen Handlungsbedarf nicht sehe, sondern man sieht die Möglichkeiten, die wir haben. Da ist unter anderem Deutschland, die ja insbesondere sehr viel beim Thema Luftverteidigung an die Ukraine liefern und beitragen in den Systemen IRIS-T und Patriot-System und anderem. Da sind wir in Gesprächen immer schon mit der Industrie, was sie liefern kann. Wir sind mit ausländischen Regierungen in Gesprächen, die von eigenen Lieferzusagen zurücktreten können zugunsten der Ukraine. Das geschieht auch schon und ist auch schon geschehen. Aber man muss auch sagen, auch all das hat Produktionsgrenzen. Das war der Teil, den wir ja sowieso miteinander diskutieren müssen, wie wir es schaffen, dauerhaft die Produktion zu erhöhen, die sowohl direkt an die Ukraine gehen kann, als auch natürlich die Europäische Union und unsere Partner zu versorgen.
Ich habe eine Nachfrage dazu. Gestern wurde zum Beispiel die Hälfte der Raketen über Kharkiv abgeschossen von der ukrainischen Luftverteidigung. Ich frage mich etwas dilettantisch, warum nicht mehr? Also warum nicht alle?
Das ist ja nicht dilettantisch, aber das wage ich von hier tatsächlich nicht zu beurteilen. Ich weiß, dass es oftmals so ist, dass es sehr, sehr viel auch abgeschossen werden kann. Aber ich vermute, das hat auch seine physischen Grenzen.
Herr Jung,
vielleicht kann ich ganz kurz noch ergänzen. Gerade mit Blick auf die Nachhaltigkeit, gerade bei der Luftverteidigung, möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir ja gerade erst mit anderen Nationen sogenannte Fähigkeitskoalitionen aufbauen, die die Ukraine in die Lage versetzen sollen, auch mittel- und langfristig die entsprechenden Fähigkeiten und auch die Kooperationsfähigkeit mit der NATO dann herzustellen. Und da übernimmt Deutschland an der Seite von Frankreich auch die Capability Coalition, so nennt sich das, für die Luftverteidigung. Sie sehen also, dass wir nicht nur aktuell am Rande dessen sind, was möglich ist, sondern auch an die Zukunft denken und hier uns mit den Partnern zusammentun, um gerade diesen wichtigen Punkt Luftverteidigung mit der Ukraine zusammen auch nachhaltig und mittelfristig dann bestreiten zu können.
So, dann, wir lassen es bei diesen, es waren schon drei Fragen. Eine Frage, eine Nachfrage gilt nach wie vor. Herr Jung und dann Herr Rinke.
Da wir jetzt beim Ukraine-Krieg sind, Herr Hebestreit, ohne Aussprache im Kabinett wurde heute auch beschlossen, die Zustimmung der Bundesregierung zur Unterzeichnung des Übereinkommens von Ljubljana und Den Haag über die internationale Zusammenarbeit bei der Ermittlung und Strafverfolgung in Bezug auf das Verbrechen des Völkermords, auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und andere internationale Verbrechen. Können Sie uns sagen, was das in Bezug auf den Ukraine-Krieg und die russische Invasion zum Beispiel bedeutet, was sich da jetzt konkret ändern kann durch die Zustimmung und den Beitritt Deutschlands?
Das kann ich nicht, aber mangels eines Sprechzettels, was das betrifft, weil es die Tagesordnung ohne Aussprache anbetrifft, aber das liefern wir gerne nach, außer die Kollegin Deschauer hat das auf der Pfanne, aber das wäre...
BMJ vielleicht.
Okay. Ich dachte Völkerrecht, aber dann noch umso besser.
Ja, wir haben da tatsächlich einen Sprechzettel dabei. Ich kann die Frage, wie sich das jetzt auf die Ukraine auswirkt, zwar nicht beantworten, aber gerne darüber Auskunft geben, wie... dieses Abkommen sich allgemein auswirken wird. Es ergänzt das römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofes durch Regelungen zur horizontalen Rechtshilfe in Bezug zu internationalen Verbrechen zwischen den Vertragsstaaten. Darüber hinaus werden wir oder wird das Abkommen dem Übereinkommen der Verbrechensdefinition für Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen eingeführt, die in das nationale Recht der Vertragsstaaten implementiert werden müssen. Dazu ist aber natürlich zu sagen, dass die Bundesrepublik Deutschland da schon Regelungen zu hat. Für andere Staaten, die das eben noch nicht in ihrem nationalen Recht haben, sollen dazu Straftatbestände aufgenommen werden. Das ist so der wichtigste Punkt dazu. Das Ziel des Übereinkommens besteht auch darin, die internationale Zusammenarbeit, und das beantwortet vielleicht mehr die Frage der Vertragsstaaten, in Strafsachen zu erleichtern und insbesondere die Bekämpfung der Straflosigkeit des Verbrechens, des Völkermordes, von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen zu unterstützen.
Danke. Den Inhalt des Sprechzettels, der war mir im Großen und Ganzen auch schon bekannt, aber ich hätte gerne irgendwie von einer abstrakten Ebene auf eine konkrete Ebene gewusst, was das zum Beispiel mit Bezug auf die russischen Kriegsverbrechen bedeutet, auf das Massaker der Hamas, auf den Raketenbeschuss auf Israel, die israelischen Kriegsverbrechen in Gaza, was wir daraus im Konkreten ziehen können.
Genau, also das Abkommen wird ja gerade erst beschlossen. Was daraus jetzt folgt, das kann ich gerne noch mal fragen, ob es dazu schon was gibt. Das kann ich Ihnen aber in dieser Stelle im Moment noch nicht mitteilen.
Danke. Dann Herr Rinke dazu.
Entschuldigung, jetzt war ich gerade abgelenkt. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Entschuldigung. Herr Hebestreit, ich wollte nochmal zurückkommen zu den Waffenlieferungen für die Ukraine. Am Montag war ja der französische Präsident hier und ich hätte ganz gerne gewusst, ob der Bundeskanzler denn auch von Herrn Macron Zusagen bekommen hat, zusätzliche Zusagen, was französische Lieferungen angeht, weil es ja in der Vergangenheit Kritik gab, dass gerade Frankreich als großes EU-Land sich da etwas zurückgehalten hat.
Ich habe von gar keinen Zusagen von irgendetwas berichtet, sondern ich habe von der vom Wunsch, von der Aufforderung des Bundeskanzlers an alle EU-Staats- und Regierungschefs erzählt. Und diese Diskussion führen wir in der kommenden Woche in Brüssel. Aber es war natürlich auch ein Thema bei dem knapp zweistündigen Vier-Augen-Gespräch zwischen Olaf Scholz und Emmanuel Macron. Und ich habe gesagt, Vier-Augen-Gespräch, es waren tatsächlich nur vier Augen und vier Ohren. Und insofern kann ich Ihnen dazu keine weiteren Auskünfte geben.
Vielleicht gab es danach ja auch vier Augen, Ihre und die des Kanzlers, wo er sie debrieft hat. Sie können also nichts sagen, ob Frankreich jetzt mehr Waffen liefern möchte oder nicht.
Den Diskussionen würde ich im Moment nicht vorgreifen. Ich glaube, das ist eine Diskussion und ein Thema, das dann in der kommenden Woche in Brüssel ausgiebiger erörtert werden wird, mit ganz vielen Augen und Ohren.
So, ich habe jetzt Frau Wackett, Herrn Meurer, Herrn Budwig, Herrn Warwick, Herrn Jessen auf der Liste.
Und meine Uhr zeigt 2 Uhr.
Genau, aber vielleicht hängen wir dann zumindest die 10 Minuten vom Montag noch hinten dran.
Dann habe ich aber noch eine halbe Stunde von letzter Woche, die wir wieder abziehen. Na gut, also los.
Genau, vielleicht die Kalkulation stellen wir nachher an. Ich würde aber jetzt trotzdem, weil ich das vorher vergessen habe, einmal die Reiseankündigung des BMWK dazwischen schieben, sozusagen als kleiner Exkurs.
Ja, sehr gerne. Die sollten wir unbedingt noch unterbringen. Genau, der Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck, ist morgen zu Gesprächen in Rheinland-Pfalz. Mit seinem Besuch setzt der Minister seine Reisen in die verschiedenen Bundesländer fort. Er wird dort unter anderem ein Gespräch führen mit der Ministerpräsidentin Malu Dreyer und danach wird es auch eine gemeinsame Pressekonferenz geben. Er wird außerdem Gespräche führen mit der Ministerin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, Daniela Schmidt, und Katrin Eder, das ist die Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen neben der aktuellen politischen Lage die Transformation der Wirtschaft in der Rheinland-Pfalz, der Klimaschutz und die Energiewende. Neben den Gesprächen mit der Landesregierung besucht der Minister auch 2 Unternehmen, das mittelständische Reinigungs- und Pflegemittelherstellerunternehmen Werner und Merz und den Glashersteller Schott. Danach wird er noch am Jahresempfang der Wirtschaft teilnehmen, die von der IHK Rhein-Hessen ausgerichtet wird. Und am Freitag schließt sich eine weitere Bundeslandreise des Ministers ins Saarland an. Er wird dort ein Gespräch führen mit der Ministerpräsidentin Anke Rehlinger und danach mit ihr gemeinsam auch vor die Presse treten. Er wird außerdem noch mit dem Stellvertreter der Ministerpräsidentin, dem Minister für Wirtschaft, Digitales und Energie, Jürgen Barke, zusammenkommen, sowie mit Petra Berg, der Ministerin für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar- und Verbraucherschutz und zugleich Ministerin der Justiz. Jenseits der aktuellen politischen Lage wird es vor allem um die Themen Stahltransformation, Energie, grüne Leitmärkte, Wasserstoff und Klimaschutz und Start-ups gehen. Gemeinsam mit der Ministerpräsidentin wird der Minister auch symbolisch den Förderbescheid für das Projekt Power for Steel der saarländischen Stahlunternehmen übergeben. Dabei geht es um die Förderung der Dekarbonisierung der saarländischen Stahlindustrie. Daneben wird der Minister auch noch 2 Unternehmen besuchen, den Gebäudetechnikanbieter die Hager Group und den Speichersystemanbieter Kraftblock. Vielen Dank.
So, dann komme ich wieder zurück zu unserer Frageliste und bin bei Frau Wackett.
Genau, ich wollte nochmal auf 2 EU-Gesetze, wo es Medienberichte gab, dass die wegen Deutschlands mögliche Enthaltung auf der Kippe stehen könnten, der KI-Act und das EU-Lieferkettengesetz. Wann kann man da mit einer Entscheidung der Koalition rechnen und auch was bedeutet das für die Rolle Deutschlands in der EU, wenn sich Deutschland da doch enthalten sollte?
Wir sprechen ja nie über ungelegte Eier. Und im Augenblick ist es so, dass beim Lieferkettengesetz, EU-Lieferkettengesetz, das Ergebnis des Trilogverfahrens beurteilt werden muss. Das steht noch aus. Und im Lichte dieser Diskussion, wie man es beurteilt, wird dann festgelegt, wie Deutschland in den EU-Gremien abstimmt. Und soweit sind wir noch nicht. Und das gilt auch für die KI-Verordnung, die zweite, die Sie ansprechen. Und wenn es dann soweit ist, können wir uns dazu äußern.
Aber ein Datum, was feststeht, bis wann final?
Im Februar meines Wissens beides.
Dann Herr Budwig und dann Herr Meurer.
Und ich hatte noch was zur Rolle, was bedeutet das für die Rolle Deutschlands? Also,
dass wir jede unserer Entscheidungen sehr gut abwägen, bevor wir sie treffen.
Okay. Dann Herr Budwig.
Ich habe 2 Fragen ans BMEL und Herrn Pötschke. Ich will kurz warten. Herr würde gerne eine Frage zur nationalen Reduktionsstrategie für Zucker. Da kommt man ja nicht so gut voran, wie man sich dies vielleicht wünschen würde. Gerade beim Bereich Softdrinks hängt man da oder hängt da die Industrie weit hinter den gewünschten Zielen hinterher. Was macht denn das Ministerium abseits dessen, dass man auf Freiwilligkeit setzt, da um die gewünschten Ziele zu erreichen? Und inwiefern könnte man sich da auch die Einführung einer Zuckersteuer vorstellen?
Ja, danke für die Frage, Herr Budwig. Also bei der Zuckerreduktion ist es so, dass das Max-Rubner-Institut da beauftragt ist, eine entsprechende Reduktionsstrategie vorzulegen beziehungsweise entsprechende Reduktionsziele vorzulegen. Das soll bis Ende dieses Jahres passieren. Grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass der Hintergrund einfach ist, dass, wie Sie auch schon angesprochen haben, der Zuckeranteil in vielen Produkten zu hoch ist. Das betrifft nicht nur Zucker, auch Fett und Salz. Das ist ja auch mit ein Grund für den im Koalitionsvertrag festgelegten Kinderlebensmittelwerbeschutzgesetz. Jetzt geht es darum, also in diesem Prozess zu den Reduktionszielen, die werden spezifisch erarbeitet, dass sie einmal natürlich auf einer wissenschaftlichen Grundlage hin entstehen und auf bestimmte Zielgruppen hin. Es gibt einen größeren Stakeholder-Prozess, also das ist jetzt größer aufgesetzt, so dass wir dann irgendwann Reduktionsziele haben, die wissenschaftlich fundiert sind. Und ja, das soll Ende des Jahres vorliegen.
Und zum Thema Zuckersteuer, inwiefern würde denn da eine Zuckersteuer weiterhelfen, diese Ziele zu erreichen?
Zur Zuckersteuer kann ich gerne, weil fiskalische Maßnahme müsste ich ans BMF fortgeben.
Ja, dazu wurde sich in der Vergangenheit schon geäußert, auch an dieser Stelle. Es ist keine Zuckersteuer aktuell geplant und es gilt ja auch der Koalitionsvertrag, der neue steuerliche Belastung nicht vorsieht.
Dann bleibt dieses Mikro gleich an und Herr Meurer ist dran.
Mitglieder des Bundestagsinnenausschusses, Frage an Herrn Kall, hatten gestern davon berichtet, dass ein Einreiseverbot gegen den Rechtsextremisten Martin Sellner geprüft wird durch die deutschen Behörden. Können Sie das erstmal bestätigen? Wie wird das begründet werden? Und zweitens, wie viele Einreiseverbote gibt es eigentlich generell in Deutschland und wie schlüsseln sich da die Gründe auf?
Ja, Herr Meurer, es tut mir leid. Sie wissen, dass wir uns zu möglichen Maßnahmen gegen Einzelpersonen hier grundsätzlich nicht äußern können. Deswegen kann ich Ihnen auch nicht bestätigen, was dort im Innenausschuss beraten wurde. Es ist ein mögliches Instrument, EU-Bürgern die Freizügigkeit zu versagen, zu entziehen und Einreisesperren zu verhängen, wenn von dieser Person eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht. Das ist auch eine erhebliche Gefahr sein. Insofern ist es ein mögliches Instrument, auch im Kampf gegen Extremisten. Aber nochmals zu möglichen Prüfungen, möglichen Maßnahmen. Im Einzelfall kann ich mich von hier aus nicht aus.
Und zur Zahl der generellen Einreiseverbote?
Würde ich versuchen nachzureichen. Ich glaube, dass das ein Instrument ist, was selten angewandt wird. Innerhalb des Schengen-Raums, insgesamt innerhalb der Europäischen Union, herrscht ja Freizügigkeit. Das heißt, wir reden da über etwas ganz anderes als den Umgang mit Drittstaatlern außerhalb der Europäischen Union. Deswegen gibt es eben auch nur dieses Instrument, das sehr speziell ist, jemandem die Freizügigkeit zu versagen und darauf eine Einreisesperre zu gründen. Und dann muss man natürlich dazu bedenken, dass es auch nicht flächendeckend Grenzkontrollen gibt, sondern ja vorübergehende Grenzkontrollen an einigen Grenzabschnitten. Das alles muss man bedenken, aber wie gesagt, über mögliche Maßnahmen im Einzelfall kann ich mich hier nicht äußern. Und Kollegen haben mir gerade noch den Hinweis gegeben, dass es eine Statistik darüber nicht gibt.
Fragen ans BMUV würden wir dann nachreichen. Herr Stolzenberg hat sich jetzt schon verabschiedet und wir versuchen aber auch langsam zum Ende zu kommen. Ich sage jetzt nochmal Herr Warwick noch, Herr Sabelberg und Herr Jessen und dabei würde ich es gerne bewenden lassen angesichts der fortgeschrittenen Zeit.
Ich versuche es knapp zu halten. Der WDR hat am 18. Januar einen Beitrag veröffentlicht, bei dem namhafte deutsche Wissenschaftler und Ärzte eine gesundheitliche Neubewertung der mRNA-Impfstoffe eingefordert haben und auch eine seriöse wissenschaftliche Begleitung. Sie verweisen unter anderem darauf, dass die angebliche muss ja kurz, also die angebliche Ungefährlichkeit der in den mRNA-Impfstoffen vorgefundenen DNA-Bruchstücken von den Daten bisher eigentlich nicht zu leisten ist. Da würde mich ganz generell interessieren, teilt denn die Bundesregierung, teilt das Gesundheitsministerium diese grundsätzliche Forderung nach einer Neubewertung dieser Impfstoffgruppe?
Herr Warwick, wie Sie sicherlich wissen, wird der Corona-Impfstoff seit der ersten Vergabe kontinuierlich gemonitort. Er wird durch die zuständigen Behörden, in Deutschland ist das das Paul-Ehrlich-Institut, auf europäischer Ebene ist das die Europäische Arzneimittelagentur, wird kontinuierlich bewertet. Also diese Bewertung findet weiterhin auch einfach statt. Und nur noch mal, um das Ganze einzuordnen. Allein in Deutschland ist der Impfstoff über 190 Millionen Mal verabreicht worden. Und es wird weiterhin natürlich halt eben sehr, sehr aufmerksam beobachtet. Und Sie haben das auch in der Vergangenheit gesehen, dass selbst kleinste Hinweise auf mögliche Nebenwirkungen oder Begleiterscheinungen halt eben auch aufgenommen wurden und entsprechend auch weiterhin beobachtet worden. Insofern kann ich dem auch nichts weiter hinzufügen. Die Beobachtung findet weiterhin statt und insofern sehen wir da jetzt keinen weiteren zusätzlichen Handlungsbedarf über die Maßnahmen hinaus.
Eine Nachfrage noch. Können Sie mir ein einziges deutsches, staatliches oder privates Institut nennen, das diese vorgefundenen DNA-Bruchstücke und mögliche Implikationen analysiert seit Beginn der Impfkampagne? Und die WHO hat ja auch nicht umsonst diese Spezifikation vorgenommen, dass DNA-Bruchstücke erlaubt sind. Aber wie gesagt, mich würde interessieren, wenn Sie das so behaupten, welches Institut das denn macht?
Nochmal, also sämtliche Chargen müssen ja entsprechend der in der Zulassung vorgesehenen Maßnahmen halt eben entsprechend auch freigegeben werden und untersucht werden. Diese Vorgaben sind von der EMA tatsächlich halt eben auch so gemacht worden. Die einzelnen Institute, die dafür jetzt tatsächlich zuständig sind, die kann ich Ihnen jetzt hier tatsächlich so nicht nennen. Aber noch einmal, dieser Impfstoff wird seitdem er tatsächlich freigegeben ist, kontinuierlich untersucht. Und auch diese Untersuchungen haben keine Hinweise auf die jetzt von Ihnen möglicherweise genannten Nebenwirkungen ergeben. Und insofern bleibt es dabei bei meiner Antwort.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis: Es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
Dann Herr Jessen.
Eine Frage ans Auswärtige Amt. Gestern wurde vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf mehrere Stunden lang über die Menschenrechtssituation in China diskutiert. Dieses Forum gibt es nur in dieser Phase nur alle 5 Jahre. China wurde von verschiedenen Staaten Menschenrechtsverletzungen unter anderem in der Region Xinjiang vorgeworfen, auch verstärkte staatliche Kontrolle. Hat die Bundesregierung sich in irgendeiner Weise mit Beiträgen oder Anträgen in dieser Debatte beteiligt?
Ja, Herr Jessen, Sie sprechen von dem sogenannten UPR, das Staatenüberprüfungsverfahren im Frauenmenschenrechtsrat. Und wie üblich haben wir uns auch dort zu China im Rahmen dieses Verfahrens geäußert.
Der chinesische UNO-Botschafter, der anwesend war, hat die Vorwürfe als fabrizierte Lügen zurückgewiesen und gesagt, dass er eine unzulässige Einmischung in innere chinesische Angelegenheiten. Welchen Sinn hat ein solches Forum dann noch, wenn es dann eben doch die Kritik in einer solchen einfachen Weise zurückgewiesen werden kann?
Also der Sinn dieses Verfahrens in Gänze, und das gilt dann ja nicht nur für einzelne Länder, sondern für alle Länder, die sich an diesem Verfahren beteiligen und die sich dann auch entsprechend dieser längeren Gesprächssituation stellen, ist ja, dass man genau auf kritische Punkte hinweisen kann, hinweist, dort alle Staaten müssen sich dem regelmäßig unterziehen, auch Deutschland. Das ganze Verfahren sieht eben vor, dass entsprechende Kritikpunkte geäußert werden können, Anregungen gegeben werden können und im Idealfall die auch sehr ernst genommen werden und dann in eine Umsetzung münden. Insofern macht das Verfahren schon Sinn. Es gibt die Gelegenheit, turnusmäßig sich zu kritischen Menschenrechtslagen zu äußern.
Dann macht den Abschluss Herr Sabelberg.
Ja, ich habe noch eine Frage bezüglich einer möglichen Dexit, die in Deutschland diskutiert wird, also Austritt aus der Europäischen Union, passiert bei der Oppositionspartei AfD in Deutschland. Deswegen meine Frage, wie wichtig ist die Europäische Union für die Bürger in Deutschland und auch für die deutsche Wirtschaft?
Herr Sabelberg, sehen Sie es mir nach, dass ich auf solche absurden, also nicht Ihre absurde Frage, sondern auf solche absurden Forderungen aus dem politischen Raum hier nicht eingehen will. Ich verweise aber auf die Präambel des deutschen Grundgesetzes.
Das verstehe ich sehr gut. Allerdings, also es gibt Möglichkeiten, dass man ein Referendum darüber halten möchte. Im Nachbarland Niederlande, wo ich herkomme, da die größte Regierungspartei, die mit möglicher Regierung oder nicht Regierungspartei, sondern die Regierung bilden will, möchte einen Austritt aus der Europäischen Union, ein Nexit möchte sie haben. Welcher Schaden würde eintreten, wenn es hier in Deutschland dazu käme, ein Nexit?
Das ist ja auch wieder eine völlig hypothetische Frage, die Sie stellen, auf die ich so gar nicht eingehen möchte. Vielleicht versuche ich es mal bevölkerungstechnisch zu machen. Wir werden in etwa 25, 30 Jahren in einer Welt leben mit 9 bis 10 Milliarden Einwohnern. Und Europa und die einzelnen Länder Europas werden dann nur noch wirklich Gehör finden können, wenn sie sich zusammen als Europäische Union Gehör verschaffen. Das sind dann 400 bis 500 bis 550 Millionen, immer noch nicht so viel wie heute, aber immerhin. Jedes einzelne Land wird da, glaube ich, etwas weniger Durchsetzungskraft haben. Und ansonsten würde ich für alle, die sich mit solchen Gedanken tragen, die ich ja schon absurd genannt habe, darauf hinweisen, mal in Großbritannien nachzufragen, wie es so läuft.
Danke für Ihr aller Kommen. Danke auch für die Verlängerung, die Geduld, die Fragen und Ihre Antworten. Und einen schönen Tag. Bitte.